Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Wir sprechen über die Zukunft einer sehr traditionsreichen Branche. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass es an der Zeit ist für echte Veränderungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Und wer die Zukunft mitgestalten will, der muss hier zuhören. Warum wird man Versicherungsmakler, obwohl man doch eigentlich Radio- oder TV-Moderator werden wollte? Interessante Frage, die hatte ich vor dieser Folge auch noch nicht auf dem Schirm. Und ich kann euch versprechen, dass ihr sie heute beantwortet bekommt. Denn in dieser Folge sprechen wir mit einem jungen Gast, den einige von euch bereits kennen dürften. Denn auch wenn es nicht Radio und TV geworden sind, nutzt er die Bühne, die ihm Social Media eröffnet. Und er hat sich auf ein ganz besonders relevantes Thema spezialisiert, nämlich die Einkommensabsicherung für junge Menschen. Ich selbst habe ihn erst durch unseren Podcast persönlich kennengelernt und ich bin wirklich sehr froh drüber, denn durch die Gespräche mit ihm habe ich wirklich schon viele neue Erkenntnisse gewinnen dürfen. Worauf ihr euch in dieser Folge wirklich freuen dürft, sind echte Geschichten aus dem Leben eines jungen Menschen, der seinen Erfolgsweg im Vertrieb zielstrebig vorantreibt. Doch jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen, meine Lieben. Los geht's.
Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Heute wieder mit einem neuen Gast. Wer bist du?
Ja, hi, ich bin der Kai. Kai Schmid, um genau zu sein. Ich bin Versicherungsmakler mittlerweile beim Finanzteam 26. Das ist ein Familienbetrieb, also unser Familienbetrieb, um genau zu sein. Und wir haben uns hauptsächlich auf Schüler, Studenten und Berufsanfänger spezialisiert. Hauptsächlich auf das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber mein zweites Steckenpferd ist auch noch Geldanlage, Altersvorsorge. Und natürlich machen wir dann irgendwann auch alles andere mit dem Kunden, wenn er dann Vollkunde wird. Und ja, neben dem Beraten leite ich dann noch gemeinsam mit, ich sagte ja schon Familienbetrieb, mit meiner Mutter den Betrieb. Das heißt, meine Aufgabe ist dann hauptsächlich so Social Media Marketing neben dem Beraten und natürlich, dass wir alles gemeinsam besprechen und überlegen an Prozesse, Ideen etc.
Auf welchen Social Media Plattformen seid ihr da so unterwegs?
Eigentlich so gut wie überall. Also von Instagram, was jetzt so meine Hauptplattform eigentlich ist im Moment, bis über YouTube, LinkedIn, TikTok haben wir auch. Facebook neuerdings ist auch wieder immer besser am Performen. Also eigentlich so gut wie alles, was es gibt. Außer, ich weiß nicht, es gab mal so eine App, wo es nur um Audio ging. Da waren wir da nicht vertreten. Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Ich meine, das war Clubhouse, aber ist genau. ist ja mittlerweile auch schon, soweit ich weiß, gar nicht mehr so in Mode, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, ob es das noch gibt. Ja, das ist ja eine breite Streuung. Warum bist du denn in diesem Podcast, Kai?
Ursprünglich kennen wir uns ja von der Uni, weil man wird ja nicht einfach so Versicherungsmakler an einem Wochenendseminar oder so, wie sich das manche vorstellen. Tatsächlich habe ich das studiert. Also ich war an der DHBW in Heidenheim damals und Jürgen war damals mein Vize-Studiengangsleiter, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, vom Titel her, oder?
Ja, ganz genau, oder zumindest ein stellvertretender Studiengangsleiter. Du hast ja, glaube ich, von 2009 bis 2012 studiert und ab 2014 war ich dann seit 2014 bin ich dann Studiengangsleiter, ganz genau. Auf Social Media seid ihr aktuell intensiv unterwegs. Ich bekomme es immer mit. Du warst aber auch schon während des Studiums, du hast ja von 2010 bis 2013 bei uns studiert. Ab 2014 bin ich jetzt hier Studiengangsleiter. Zwar davor war ich sogenannter Lehraufgabenprof und stellvertretender Studiengangsleiter, das ist richtig. Aber du warst damals ja schon sehr, sehr intensiv auf Social Media unterwegs und da haben wir, glaube ich, eine kleine Story, die vielleicht ganz für den einen oder anderen interessant sein könnte. Kannst du dich noch erinnern dran?
Ich kann mich sehr gut dran erinnern. Es ging, glaube ich, um meine Bachelorarbeit war. Und zwar war ich natürlich im Studium ziemlich spät dran mit der Abgabe. Also eigentlich habe ich es schon verschoben, wo ich es eigentlich schon hätte längst abgeben müssen, hatte mir zwischendrin den Arm gebrochen, habe das als Ausrede benutzt, warum ich jetzt doch noch mehr Zeit brauche. Und dann habe ich gesagt, ja gut, habe ich ja jetzt wieder 2 Monate oder so mehr. Habe ich ja jetzt genug Zeit, das zu machen. Was habe ich gemacht? Gar nichts. Also das heißt, 4 Tage vorher ist mir dann langsam die Düse gegangen und dachte mir, jetzt sollte ich doch mal loslegen. Hatte zumindest schon die Literatur, was ich haben wollte, besorgt. und bin dann an meine Bachelorarbeit gegangen, habe die in ungefähr 3,5 Tagen mit ganz, ganz wenig Schlaf zusammengeschrieben. War dann, Abgabefrist war irgendwie unter der Woche an einem Tag, ich weiß es nicht mehr, donnerstags oder so, um 14 Uhr Punkt, ab 14 Uhr musste diese Bachelorarbeit in der DHBW in Heidenheim sein. So war damals die Regelung. Und ich habe dann morgens um 10 oder so, hatte ich dann die Bachelorarbeit komplett fertig, habe gesagt, okay, so kann ich es abgeben. Und dann rufe ich bei dieser Druckerei an, weil man musste seine Bachelorarbeit ja dann noch so, ich weiß nicht, kleben lassen. Und habe dann gefragt, kann ich die noch bei euch kurz kleben lassen, damit ich die dann danach abgeben kann. Dann meinten die, ja klar, kannst du bringen, kannst du dann nachher um 14 Uhr abholen. Ja geil, um 14 Uhr musste ich ja eigentlich die Bachelorarbeit schon in der Uni abgeben. Und ich muss ja auch nach Heidenheim fahren. Ich wohnte damals schon in Ulm, Neu-Ulm. Und ja, dann hab ich sie überredet, dass es mir dann doch noch kurzfristig machen. Und wir haben dann besprochen, ja, die Bachelorarbeit, die wird ja jetzt eh nur abgegeben, die bleibt ja zu. Das heißt, die kann weiter kleben bleiben und bis die dann irgendwann die nächsten Tage vom Prüfer aufgemacht wird, klappt's. Und so bin ich dann irgendwie 5 Minuten vor 14 Uhr, bin ich dann in die Uni hochgerast, an den Studenten vom Studiengang unter uns vorbei, den ich wahrscheinlich allein deshalb schon noch immer in Erinnerung bin, und habe es dann gerade so geschafft, die Bachelorarbeit noch abzugeben. Und ich war dann hinterher noch so stolz, dass ich das auf Facebook veröffentlicht habe, habe dann geschrieben so, ja, gerade endlich meine Bachelorarbeit abgegeben, nach 3,5 Tagen durchgepowert. Und wer kommentiert? Ganz vergessen, ah ja, ich habe ja den Jürgen Hilb, den Studiengangs stellvertretenden Leiter bei mir in Facebook. Und dann hattest du kommentiert, ich weiß es gar nicht mehr, was hast du gesagt? Irgendwie sowas wie, schön, dass es noch geklappt hat oder irgendwie sowas, ne?
Na, ich habe mich jedenfalls gefreut, dass es geklappt hat. Und es hat ja dann am Ende auch geklappt. Ich war jedenfalls nicht der Korrektor und ich habe es auch für mich behalten, diese ganze kurzfristige Aktion. Aber manchmal sind kurzfristige Aktionen auch trotzdem zielführend und positiv, wobei man sollte es nicht nachmachen, weil es ist sehr, sehr stressig und ich kann es keinen empfehlen, aber ich kenne es natürlich auch aus der Studienzeit oder auch von Projekten, dass man manches auf den letzten Drücker erledigt, aber damals schon, ja, ganz offen und frei gepostet bei Facebook und ich habe es mitgelesen, aber natürlich keine negativen Konsequenzen, aber das ist sozusagen der Beginn einer großen Social-Media-Karriere von dir. Du bist ja auch bei Instagram sehr, 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 sehr stark vertreten. Meine Anschlussfrage, die ich dir stellen möchte, erübrigt sich ja dann fast schon, weil wir haben es ja fast rausgehört, aber ich stelle sie trotzdem. Wie kamst du denn in die Versicherungsbranche? Das war wahrscheinlich mit dem Studium oder hattest du vorher schon Berührung?
Also tatsächlich war das für mich eigentlich lange gar keine Option, weil ich hatte es ja vorhin erzählt, meine Mutter ist bei uns die Geschäftsführerin vom Finanzteam 26, die den Betrieb aufgebaut hat. Und die war auch schon lange vorher in der Branche und ich saß dann immer am Mittagstisch und dann ging es da um Versicherungsthemen und ich habe nur ich war nicht sonderlich begeistert und habe gesagt, sowas will ich nie machen. Stattdessen wollte ich TV-Moderator oder Radiomoderator werden, kam dann aber irgendwie doch anders und irgendwann stand ich vor der Situation, dass ich jetzt studieren müsste oder irgendwas Sinnvolles und dann kam meine Mutter mit dem Studiengang, hier, guck mal da, BWL, Versicherung und Finanzen an der DHBW, wäre das nicht was? Bevor du jetzt gar nichts machst und nur irgendwelche Praktikas bei irgendwelchen Radiosendern. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, sie hatte mich noch überredet, man braucht die Leute, die Branche wird immer älter, junge Leute werden gefragt. Und dann dachte ich mir, na gut, da habe ich auf jeden Fall einen Plan B, dachte ich mir damals. Irgendwann wurde es zu Plan A und ja, so bin ich dann... So sitze ich jetzt hier.
Und was glaubst du, gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen dem Job als Moderator und als Versicherungsmakler?
Ja, bestimmt. Also allein, ich muss ja, wenn ich mit Kunden spreche, dann ist es ja auch immer einerseits so eine Art Moderation. Ich darf auch nicht selber zu viel sprechen, weil der Kunde muss sich ja auch abgeholt fühlen und muss ja auch seine Informationen preisgeben. Und es ist ja nicht nur ein reiner Vortrag von mir. Andererseits muss ich aber auch gewisses Wissen oder bestimmte Dinge dem Kunden trotzdem sagen. Die muss er ja wissen, damit wir eben zielführend beraten können. Und dann muss ich ihn natürlich auch unterhalten. Wenn ich ihn jetzt eine Stunde lang nur über Versicherungsbedingungen ausfrage und ihm davon Dinge erzähle, dann langweilt der schaltet ab. Das heißt, ich muss auch irgendwie ein bisschen ja Entertainment-Faktor mit reinbringen. Und ja, auch im Marketing ist es natürlich ein Vorteil, wenn ich jetzt auf Social Media viel mache. Da kann ich natürlich auch total kreativ werden, was ich lange Zeit zum Beispiel in der Ausschließlichkeit vermisst habe, wo ich auch zwischendrin mal gelandet bin, dass ich da sage, ich mache ein Video, ich mache ein Reel, ich mache eine Story oder ich mache irgendwas, wo ich selber in der Kamera bin und sprechen muss. Das ist ja eigentlich fast schon ähnlich wie ein Moderator oder jemand, der im TV arbeitet.
Jetzt hast du schon angeschnitten, Ausschließlichkeit. Das heißt, du bist nicht gleich beim Finanzteam 26 gestartet. Wie sah denn da dein Werdegang aus?
Tatsächlich bin ich nach dem Studium, oder beziehungsweise ich war ja im dualen Studium, das heißt, da war ich erstmal bei einer Versicherungsgesellschaft, einem großen Rechtsschutzversicherer. Und ja, nach einem Jahr, ich wurde übernommen, war dann ein Jahr dort selbstständiger Versicherungsvertreter in der Ausschließlichkeit. Und danach habe ich mich abwerben lassen von einem anderen, noch größeren Versicherer, grün von der Farbe her, aber da gibt's mehrere. Und dort war ich dann für 3 Jahre eigentlich der ja Zuständige für den Bereich Ulm im Bereich Privatkunden. Also ich war jetzt ziemlich alleine. Und dann 2017 kam meine Mutter auf mich zu und meinte, hey, sie braucht dringend jemanden. Holt jetzt jemanden Externes dazu. Oder falls ich vielleicht Lust hätte, könnte ich ja auch bei ihr anfangen. Und da ich eh gerade so ein bisschen unzufrieden war, generell in der Ausschließlichkeit, und auch, ja, ich hatte eigentlich schon fast wieder von Versicherungen abgeschworen, aber dann dachte ich mir, ja, das gucke ich mir nochmal an. Und die war damals schon sehr modern, muss man sagen, mit Online-Beratung. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch die Rolle als Versicherungsmakler, dass ich jetzt halt sagen kann, ich muss nicht nur dieses Produkt meiner Gesellschaft verkaufen, sondern ich habe mich mehr tatsächlich wie ein Berater gefühlt. Die Kunden kamen zu mir, weil sie irgendwas haben wollten. Und wir haben dann geguckt, was ist denn das Beste, Passendste für ihn? Und letztendlich konnte es mir egal sein, was es dann am Ende wird.
Jetzt hast du schon gesagt, du warst in deiner Zeit als Ausschließlichkeitsvertreter unzufrieden. Weißt du noch, was da die Punkte waren, die dich unzufrieden gemacht haben?
Boah, ja, jede Menge. Ich habe damals, also bei dem ersten Versicherer hatte ich einen Bestand bekommen. Die Kunden waren, sorry, wenn ich so sag, aber schon fast scheintot. Also da kam ich an und dann hieß es nur noch, oh, ich bin jetzt so alt, ich mache jetzt nichts mehr. Oder dann kam ich bei einem zweiten an. Es gab so 50 Kunden, die an der Zahl, die so vom Alter her noch vielleicht Beratung benötigen würden. Und dann war ich bei einer Familie und dann hat die mir einfach 15 Visitenkarten von vorigen Vertretern von meiner Gesellschaft, die schon bei ihr auf der Tür an der Türschwelle standen, gezeigt. Und ich war dann Nummer 16 quasi, weil ich war ja dann auch nicht so lang bei der Gesellschaft. Es hat nicht so viel Spaß gemacht, sagen wir es so. Zielgruppe war also nicht spannend. Ich habe auch nicht so wirklich Marketingmöglichkeiten gesehen. Ich habe mich sehr eingeschränkt gefühlt, auch was die Beratung angeht. Und dann kam noch dazu, auch wo ich dann später bei der anderen Gesellschaft war, dass dann auch die Führung mir überhaupt nicht gepasst hat, dass ich da auch sehr unzufrieden war. Also der Vertriebsleiter, das war mir alles zu forciert. Ich muss dies, ich muss jenes. Und ich habe mich nicht gefühlt wie ein selbstständiger Unternehmer, wie es ja dann immer heißt angeblich, sondern ich habe mich dann eher gefühlt wie ein Angestellter, der aber dafür dann wieder zu schlecht verdient hat.
Ja gut, das heißt, fast aus der Versicherungsbranche rausgewechselt, dann überzeugt worden, in den Familienbetrieb zu wechseln. Was würdest du sagen, warum bist du in der Versicherungsbranche geblieben jetzt die ganze Zeit?
Ja, weil es mir tatsächlich als Makler dann angefangen hat, wirklich richtig Spaß zu machen. Davor war es halt ein Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war halt, um irgendwie Geld zu verdienen, brauchen wir alle. Und danach war es eine Berufung, habe ich für mich festgestellt, eine Leidenschaft, weil ich gesehen habe, ich kann was bewirken, ich kann was tun, ich kann selber eine Marke aufbauen, mich zum Beispiel oder das Finanzteam 26 und kann das so gestalten, wie ich will. Ich muss keine Corporate Identity von irgendeiner Versicherung oder die Richtlinien beachten. Ich muss nicht darauf achten, dass ich, was ich mache, was ich darf, ich muss das nicht vorher ankündigen. Ich kann es einfach tun, wenn ich sage, das passt jetzt. Und dadurch kann ich viel schneller, freier, kreativer handeln. Und dadurch bin ich dann einfach aufgegangen, weil ich gesagt habe, es funktioniert, ich habe meinen Spaß, ich habe meine Kreativität und ich bin beratend tätig und nicht mehr, dass ich dem Kunden jetzt einfach erzählen muss, das brauchst du, das musst du bei mir machen, weil ich, mein Produkt ist das Beste. Fertig. Nee, macht keinen Spaß für mich.
Und du hast gesagt, an der eigenen Marke arbeiten. Wie können sich das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn jetzt vorstellen? Wie arbeitest du an deiner eigenen Marke? Was gehört da alles dazu?
Ja, vieles von Anfang an, zum Beispiel der Auftritt generell. Also wie präsentierst du dich im Netz, auf der Homepage, auf LinkedIn, auf Insta etc.? Zum anderen auch natürlich klar, wie viel kriegt man von dir mit? Wenn du einfach nur ein Profil hast, wo dann ein Bildchen ist oder hast mal irgendwann ein paar Bildchen hochgeladen und sonst ist da tote Hose, dann ist es auch langweilig. Also das heißt, du musst auch immer mal wieder im Feed auftauchen, der Kunden, der Interessenten oder auch einfach den Leuten, für die du deine Beiträge machst. Und irgendwie musst du auch auffallen. Also ich sage immer, wer nicht auffällt, der fällt irgendwann weg. Und in dem Fall ist es auch so, wenn du irgendwie zwischen all diesen Katzenfotos, Hundevideos, den sexy Instagram-Models, Fitness-Influencer, wenn du da irgendwo mit Versicherungen und Finanzthemen auffallen musst, dann musst du dir schon ein bisschen was einfallen lassen. Probier's mit Humor, wie ich, das ist so mein Ding. Ich denke, ich versuch's immer ein bisschen humorvoll zu gestalten. Manche sagen dann cringe, aber auch cringische Sachen können ja lustig sein. Und Punkt 3, was ich wichtig finde, ist natürlich, du kannst nicht nur der Clown sein auf Social Media, du musst auch Kompetenz zeigen, wenn du irgendwo in der Branche bist und nicht nur als Social Media Influencer gesehen werden willst. Also diese Dinge in Kombination, und ich denke, das ist so, sind so die Hauptdinge, um die Marke im Social Media Bereich zu stärken.
Jetzt haben wir auch viele Zuhörende aus der Vermittlerschaft, die selber noch nicht auf Social Media aktiv sind, um denen mal so eine Relation mitzugeben. Wie viel Zeit investierst du im Verhältnis zu deiner Zeit im Vertrieb in den Aufbau und in die Weiterentwicklung deiner eigenen Marke ungefähr?
Boah, das ist sehr schwierig zu sagen, weil es ist sehr flexibel. Es gibt Zeiten wie jetzt gerade, mein ganzer Terminkalender ist randvoll und ich bin eigentlich eher am Nacharbeiten. Ist auch schön, aber da ist halt dann nicht so viel Zeit für Social Media. Ich habe so viele Ideen und Videos, die ich gern machen würde, aber gerade nicht dazu komme. Und dann gibt's aber auch wieder Zeiten, wo ein bisschen weniger los ist im Kalender, wo ich mir auch vielleicht mal einen Tag blocken kann, wo ich rein Videos mache etc. Also da würde ich sagen, stecke ich dann deutlich mehr Zeit rein, vielleicht manchmal sogar mehr wie dann, also ja, mehr vielleicht nicht, aber vielleicht fast 50-50. Wie ich jetzt beratend oder sonst leitend tätig bin. Und dann gibt's jetzt wieder so Phasen, wo es wirklich vielleicht mal alle 3 Tage 30 Minuten und mehr bleibt halt die Zeit nicht. Wenn ich das jetzt runterbrechen würde, würde ich sagen, ja, jeden Tag zwischen 20 bis 60 Minuten sich damit beschäftigen, was machen im Schnitt und man ist eigentlich schon auf einem guten Weg, wirklich regelmäßig zu posten, Content zu bringen und sich weiterzuentwickeln.
Jetzt brennt mir noch eine Frage unter den Nägeln, nämlich immer wenn ich mit Versicherungsmaklerinnen und Maklern spreche, dann frage ich die, wie stehst du jetzt in deiner Rolle zur Honorarberatung beziehungsweise Vermittlung?
Generell eher positiv gestimmt tatsächlich. Also ich mache auch bereits Honorarberatung, gerade wenn es um das Thema Altersvorsorge, Geldanlage geht, weil ich da halt sehe, es gibt Nettotarife. Da kriege ich zwar keine Provision, die sind aber für den Kunden generell auch schon, was die Verwaltungskosten und zusätzliche Kosten angeht, einfach viel, viel günstiger. Und selbst wenn ich dann Honorar noch drauf rechne, dann spart der Kunde sich am Ende einiges an Kosten, beziehungsweise es kommt viel mehr raus und dann haben wir beide was davon. Ich habe ein stornofreies Geschäft durch das Honorar, er hat dafür einen Tarif, wo mehr rauskommt. Und das finde ich gut. Also wenn wir die Wahl haben, mehrere Produkte, mehrere Tarife, und auch gute, dann biete ich es meistens den Kunden, wenn es passt, beides an. Und dann kann er sich entscheiden, was gefällt ihm besser. Und wenn er sich fürs Honorar entscheidet, was die meisten tun, wenn ich es ihnen klar erkläre, dann machen die das bewusst. Und dann gibt's aber auch Produkte, wo ich sage, da ist der Markt einfach noch nicht da. in der Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel. Es gibt vielleicht ein, zwei, maximal drei Tarife, die Honorartarife sind oder Nettotarife, die aber tatsächlich noch gar nicht so wirklich, was die Bedingungen und Leistungen angeht, mit den Top-Playern mithalten können, die aber bisher nur Provisionslösungen haben. Wieso soll ich dann in die Honorarberatung gehen? Macht eigentlich keinen Sinn. Sollte es aber mal so sein, dass es gleichwertig einen Markt dafür gibt, dann bin ich da auch offen. Ist halt von der Zielgruppe abhängig. Gerade Studenten, die wir ja hauptsächlich betreuen, da ist es, glaube ich, schwierig, mit dann einem Honorar von 1.000, 2.000 Euro im Voraus zu kommen, wenn sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchen.
Provisionsabhängige Vermittlung, Honorarberatung, das sind auch zwei Themen aktuell. Wir haben momentan so wieder die Diskussion zum Thema Provisionsverbot oder Provisionseinschränkung. Von daher stellst du dich ja schon recht flexibel für die Zukunft auf. Das ist eine der großen Herausforderungen. Von mir aber die weitergehende Frage, Kai. Wo siehst du die größten Herausforderungen unserer Branche? Was würdest du sagen?
Der Branche, ich denke, es wird sich in den nächsten Jahren viel tun, was das Ganze angeht, was Marketing auch angeht, was Personal angeht, aber auch was die Prozesse, die Digitalisierung eben angeht. Also zum Beispiel, wie kommt ein Vermittler in Zukunft an seine Neukunden ran? Früher war es halt viel Empfehlungsmanagement, es war einfach, man hat ein Büro irgendwo aufgemacht im Dorf und die Leute kamen halt zwangsläufig oder gegenüber von der Kfz-Zulassungsstelle. Das, denke ich, hat sich alles ein bisschen durch die Generation X und Y verändert. Genauso wie aber auch an Personal zu kommen. Wir hören es ja immer wieder, die Versicherungsbranche, die altert ja sehr. Also wir haben ja unglaublich hohen Altersdurchschnitt. Ich sehe es immer wieder, wenn ich auf Vorträgen in Messen bin, dann sind die meisten Vermittler halt doch deutlich Ü50, teilweise Ü60 oder noch älter, wo ich dann sage, wo sind die Jungen? Es gibt ein paar, ja, aber im Verhältnis zu den Älteren oder zum Durchschnitt sind es halt sehr wenige. Und um da neue Vermittler zu bekommen, neues Personal, auch für den Innendienst, Leute zu begeistern für das Thema Versicherung und Finanzen, ich denke, das wird weiterhin, was immer in den letzten Jahren schon eine Herausforderung war, aber ich denke, es wird weiter immer noch schwieriger. Da muss man dann doch ein bisschen mehr aus sich rauskommen, denke ich. Und ja, zur Optimierung von Prozessen, da sind wir ja auch gerade stark dabei. Einfach zum Beispiel zu sagen, wir haben jetzt, ein Kunde hat eine Berufsunfähigkeitsversicherung bei uns abgeschlossen vor 3 Jahren und irgendwann ist er ja im Beruf. Und das heißt, wir dürfen diesen Zeitpunkt nicht verpassen, damit wir dann auch die Nachversicherungsmöglichkeiten nutzen können. Also, dass er die Rente anpasst auf sein Gehalt, die BU-Rente. Und wenn wir diesen Moment verpassen, dann gibt es vielleicht keine Möglichkeit mehr, ohne erneute Gesundheitsfragen relativ zeitnah auch zu erhöhen. Also ist es für uns wichtig. Dann habe ich jetzt einen Prozess entwickelt, wo der Kunde dann immer einen Fragebogen digital bekommt, was wir früher per PDF geschickt haben. Hat kaum einer ausgefüllt per PDF. Seitdem ich das digital gemacht habe, wo dann wirklich die Kreuzchen, je nachdem, was er ansetzt, wo er draufklickt, dann gehen halt neue Fragen auf oder eben nicht. Das füllt 50% unserer Kunden füllen das aus. Und damit haben wir natürlich dann wieder eine Rückmeldung, wo wir dann weiter mit den Kunden in Kontakt bleiben können, die Nachversicherung machen können, vielleicht auch über andere Themen sprechen können. Und solche Prozesse, die sind eigentlich überall notwendig, finde ich.
Kai, du sprachst gerade das Thema Personal an. Ein ganz wichtiger, wie man so sagt, Schmerzfaktor, auch in unserer Branche, vor allem in unserer Branche. Grundsätzlich Versicherung, Vertrieb natürlich noch viel mehr. Was würdest du denn sagen? Wie kann die Branche junge Leute oder jung gebliebene Leute begeistern, in die Branche zu kommen, in die Branche zu wechseln? Und was für Fehler sollte man vermeiden?
Ja, ich hätte jetzt gerade eher mit den Fehlern angefangen, weil da kann ich viel, viel erzählen aus meiner Erfahrung bei den Versicherern, wo ich schon angeheuert habe. Ich erinnere mich noch an das Montags-Depressiv-Meeting. Das nannten wir intern als Vermittler so. Da hatte unsere Chefin uns immer montags eingeladen morgens und jeder musste dann seine Umsätze, die er in der Woche gemacht hat, laut erklären und sich dann auch erklären, warum vielleicht doch nur so wenig. Und dann wurde immer auf denen, wo weniger Umsatz war, rumgehackt und am Ende gingen immer alle mit so einem richtigen, miesen Gefühl und so einer Depressivstimmung raus. Eigentlich haben wir uns dann immer für den restlichen Tag schon fast so gut wie krank gemeldet oder irgendwelche Fake-Termine eingetragen und sind nach Hause gegangen, da ging nichts mehr. Das wäre jetzt so ein Anti-Beispiel, so sollte man nicht mit Mitarbeitern umgehen, das bringt gar nichts, das motiviert nicht, nee. Ich finde, tatsächlich, was wir versuchen bei uns im Betrieb, ist es halt sehr familiär, sehr, sehr nah, aber auch sehr flexibel. Und ich glaube, das trifft auch auf unsere Generation jetzt zu und auch was nachkommt. Diese Flexibilität ist wichtig. Zu Hause arbeiten können, zu Zeiten arbeiten können, wo es für einen selber gerade gut passt. Also wir haben zum Beispiel zwei im Innendienst, die sind beide junge Muttis, die arbeiten Teilzeit bei uns. Die sagen halt ein normaler Job, wo sie jetzt einfach von 6 oder morgens 8 bis mittags 14 Uhr oder wann auch immer irgendwo sein müssen, das geht nicht. Sie müssen sich ums Kind kümmern. Aber so können sie ihre Zeiten flexibel einteilen und es funktioniert. Die sind happy, wir sind happy. Also ich denke, diese Flexibilität und aber auch dieses Teambuilding, dass man sich nicht wie Konkurrenten fühlt, die sich gegenseitig ausstechen, sondern sich zuarbeitet, dass man sich auch Aufgaben teilt. Ich denke, sowas bringt schon mal sehr viel, damit jemand auch sich wohlfühlt im Unternehmen und vielleicht auch Spaß hat an der Arbeit und das natürlich dann auch wieder weitergibt an andere, auch an Bekannte oder Freunde, die dann vielleicht auch mal sagen, oh, ja, cool, Versicherung ist ja gar nicht so mies, vielleicht probiere ich das ja auch mal.
Du hast ja sehr viel zu tun mit jungen Leuten in der Branche, also mit jungen Vermittlern, aber natürlich auch mit Kundinnen und Kunden. Würdest du denn sagen, dass die Digitalisierung grundsätzlich digitale Prozesse Schwierigkeiten für den persönlichen Vermittler, für den menschlichen Vermittler darstellen? Oder würdest du sagen, dass auch junge Leute einen persönlichen Ansprechpartner brauchen oder machen die lieber alles über eine App? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, die Mischung macht's. Also sonst hätte ich keine Kunden, wenn die alles nur über die App machen wollen. Und hätte ich auch keine Termine, weil die Kunden alles selber wissen und rauskriegen können. Es gibt natürlich welche, die sagen, sie sind selber schlau, sie probieren das aus und erkundigen sich im Internet und meinen, das reicht. Aber es gibt auch immer genug Leute, die sagen, hey, ich kann auch meine Steuer nicht selber machen, ich brauche einen Steuerberater. Es gibt Leute, die sagen, ich muss zum Arzt gehen, ich kann mich nicht selber diagnostizieren und heilen. Und genauso gibt es auch Leute, die sagen, Berufsunfähigkeitsversicherung, was ist wichtig, wo muss ich jetzt wirklich drauf achten, wie kriege ich überhaupt mich mit meiner Gesundheit jetzt noch versichert? Und das kriegt man halt einfach, ja, um das im Internet zu recherchieren und alles rauszukriegen oder über eine App zu machen, dann wünsche ich viel Spaß, weil dann müssen die meinen Job, den ich jetzt seit Jahren mache, so gelernt habe mit meiner ganzen Erfahrung, müssen die dann neu lernen und dann können sie auch gleich umschulen. Denke ich mir. Also für mich ist wichtig, digitale Prozesse zu implementieren. Also zu sagen, hier haben wir eine Vereinfachung. Hier geht mal was schneller. Ein Prozess, wo wir eine Antwort kriegen oder eine Antwort brauchen oder wo wir sagen, das ist jetzt ein Schadensfall. Bevor wir jetzt ewig versuchen, den Kunden zu erreichen und er uns das erklärt, dann schicken wir ihm halt unser digitales Formular, darf er uns das erklären. Und wenn wir Rückfragen haben, melden wir uns halt nochmal. Alles möglich.
Für welche Prozesse würdest du dir denn seitens oder von den Versicherern auskommend noch digitale Unterstützung wünschen?
Wo fange ich da an? Letztendlich sind wir als Makler, als moderne Makler ja auch ständig auf der Suche nach Tools, die uns Arbeit abnehmen. Also von eben regelmäßigen Anschreiben an Kunden zu bestimmten Prozessen oder auch bestimmte Antragsprozesse, die dann sehr umständlich sind, weil der Kunde dann 5000 Seiten unterschreiben muss und eine extra App dafür vielleicht benötigt oder solche Dinge zu verschlanken, zu vereinfachen und möglichst auch in seine Arbeitsabläufe einfach zu integrieren zu können. Ich glaube, da könnten uns Versicherer sicherlich noch viel helfen mit praktischen Tools, mit Tipps, Tricks, auch was man machen kann, weil im Moment ist es alles so, müssen wir alles selber rausfinden. Also wir sind ja vernetzt in der Branche, aber ich werde da immer wieder gefragt, hey, wie geht das? Dann frage ich einen Kollegen, wo ich weiß, der ist ein Nerd in sowas, der kennt sich aus, weil hat der mir noch einen Tipp? Also wir müssen uns da eher selber helfen, habe ich im Moment das Gefühl.
Das betrifft ja auch die Rolle der Maklerbetreuerinnen und Betreuer, die sich ja jetzt massiv verändert. Und du hast auch schon gesagt, das Thema Neukunden ist auch noch eine große Herausforderung. Um jetzt nochmal auf die Maklerbetreuer zu sprechen zu kommen. Wie würdest du dir einen modernen Maklerbetreuer wünschen?
Ich habe zwei ganz tolle. oder ja eigentlich mehr, aber zwei, die halt besonders rausragen, weil die halt auch auf unterschiedliche Art und Weise mir sehr entgegenkommen. Also beim einen ist es so, da weiß ich, also das weiß ich eigentlich bei beiden, wenn ich irgendwo ein Problem habe, wenn ich irgendwo Hilfe brauche, dann sind die für mich da, dann tun die, dann finden die auch raus, oder wenn ich eine Info für einen Blogbeitrag, den ich gerade schreibe, dann suchen die mir einen Interviewpartner, der dazu was zu sagen hat oder ähnliches, das hilft mir natürlich sehr. Das sind die Basics, das erwartet man natürlich schon irgendwo von dem Versicherungsmakler. Was die halt mehr tun, ist zum einen, dass wir halt mehr zusammenarbeiten. Der eine hat Ideen, Vertriebsideen und Lösungen auch für mich immer mal wieder, wenn ihm was einfällt. Es ist einfach auch, dass man sich persönlich öfter mal trifft und sieht. Das finde ich auch immer wichtig. Und bei der anderen Maklerbetreuern zum Beispiel, die veranstaltet auch regelmäßig eben mal Happenings-Events, wo wir junge Makler auch zusammenkommen, was ich sehr cool finde, wo man sich einfach auch mal austauschen kann, mit Gleichaltrigen sich Ideen geben kann. Und ich habe auch gemerkt, dass da teilweise viel mehr Unterstützung auch gegenseitig da ist, dass man sagt, hey, ich helfe dir, wo kann ich dir helfen, was machst du gut, was mache ich gut, und dass man sich da eben austauscht. Und sowas finde ich dann spannend, dass es einfach nicht nur rein drum geht, ein Meeting zu machen, wo man sich trifft und eingepaukt bekommt, wie toll die Versicherung ist, bei der man gerade sitzt, sondern dass man eher auch das Netzwerken, den Austausch miteinander fördert. Das finde ich cool und würde mir helfen. Also jeder Maklerbetreuer, der da viel macht, der hat bei mir schon mal einen Stein im Brett.
Sehr schön, ja, da kann man sich jetzt auf alle Fälle gut was drunter vorstellen. Vielen Dank für den Einblick. Jetzt komme ich noch auf den zweiten Punkt zu sprechen, nämlich die Neukundenherausforderung, die du angesprochen hast. Worin liegt denn da eigentlich jetzt genau die Schwierigkeit?
Jetzt müssen wir halt konkurrieren, wenn wir auf Social Media sind, in dieser Welt, wo halt auch die jungen Kunden sind, mit eben, ich sag's vorhin schon, den Fitness-Influencern und sonst was. Und wenn da jetzt einer kommt mit dem Thema Versicherung, Finanzen, ist langweilt vielleicht den einen oder anderen, oder es gibt halt den einen oder anderen, der sagt, ich will doch jetzt nicht irgendwas von Versicherungen wissen, das mache ich dann, wenn ich Zeit habe und wenn es sein muss, so wie ich mit meiner Bachelorarbeit vorhin, es kann natürlich immer alles möglich sein. Deshalb sich da auffällig zu verhalten, sich da nicht zu nervig zu verhalten auch, mit irgendwie, hier, mach meine Versicherung oder noch mehr Infos zur Versicherung, das geht unter. Also es ist wirklich eine Mischung, sich den Neukunden zu präsentieren, sie zu triggern mit seinem Produkt, mit seiner Tätigkeit, dass der Kunde auf dich zukommt oder dir vielleicht sogar folgt auf den sozialen Netzwerken und dann später sich bei dir meldet, wenn er dann mal was braucht. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, was eben nicht jeder hinkriegt. Ich auch schon ganz gut, aber ich bin noch nicht zu 100% happy, dass ich sagen würde, jeden Tag kommen hunderte Leute, die über Social Media bei mir Termine buchen und ich brauche gar nicht mehr selber arbeiten, das gebe ich dann meinem Team oder so. Nee, so ist noch nicht, aber wenn halt in der Woche mal 1 bis 5 Anfragen durch Social Media kommen, dann ist das natürlich ein cooles Beibrot.
Kai, vielen, vielen Dank für diese ganzen tiefen Einblicke, die du uns jetzt und unseren Zuhörenden gewährt hast in deinen Arbeitsalltag als Versicherungsmakler, in die Aufgaben, die damit so einhergehen. Zum Abschluss haben wir jetzt noch 3 schnelle Fragen an dich. Und zwar, würdest du deinem besten Kumpel empfehlen, in die Branche zu wechseln?
Wenn er gerne und gut sprechen kann, kommunikativ ist und auch nur irgendwas mit Versicherungen, Finanzen zu tun haben möchte, dann ja.
Und wann ist für dich ein Arbeitstag gelungen?
Wenn ich schöne Termine hatte mit Kunden, die auch Spaß hatten. Zum Beispiel hatte ich gestern eine Kundin, die hat mich am Ende gefragt, jetzt muss ich aber doch mal fragen, ich kriege hier so eine tolle Beratung und alles, wie verdienen Sie Ihr Geld? Ich habe die ganze Zeit Angst, dass jetzt noch eine horrende Rechnung kommt und ich konnte einfach sagen, nee. Es gehört alles zum Service dazu. Das hat mich happy gemacht, dann war der Tag schön. Also Kundenfeedback, das ist für mich auch so eine Belohnung, so eine kleine Bestätigung.
Sehr schön, da hast du fast schon die letzte Frage implizit beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Was liebst du an deinem Job?
Was ich liebe, ist die Freiheit, die Flexibilität, dass ich sein kann und mich nicht verstellen muss, wie das vielleicht bei früher in der Ausschließlichkeit so war, mit Krawatte und allem. Ich kann jetzt auch im Finanzteam 26 Hoodie da sitzen und ein Video drehen und einen Witz machen, den vielleicht nicht alle witzig finden, aber nur ich.
Kai, vielen, vielen Dank. Jetzt bin ich mir sicher, dass nach diesem Gespräch ganz viele Leute mit dir in Kontakt treten wollen. Wir haben schon gehört, du bist sehr aktiv auf Social Media. Jetzt nochmal ganz explizit für alle, die Lust haben, sich mit dir zu vernetzen und auszutauschen. Wie und wo kann man dich erreichen?
Man erreicht mich, wenn man auf Instagram unterwegs ist, unter kai-schmied. LinkedIn auch einfach Kai Schmied. Auf YouTube als Finanzteam 26 und auf TikTok natürlich auch wieder als Kai.Schmied, denn da gibt's keinen Unterstrich.
Dann haben die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sehr, sehr viel zu adden und ich freue mich, wenn du dann viele neue Followerinnen und Follower bekommst und bedanke mich für das Gespräch. Sehr, sehr spannende Entwicklung bei dir. Vor allem auch sehr, sehr interessant und schön, dass du trotz ja einiger Auf und Abs dann doch in der Branche geblieben bist und jetzt richtig durchstartest. Ich denke, wir werden noch viel von dir hören und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und freue mich natürlich, wenn, beziehungsweise ich muss sagen, dass wir in Kontakt bleiben werden. Bis bald.
Was für eine spannende Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein. Ladet euch den Podcast in euren Podcatcher runter. Hört ihn auf dem Weg zur Arbeit. Und schaut bitte auch noch in den Shownotes vorbei. Da sind nämlich alle Infos zu unserem Gast, alle Verlinkungen. Vernetzt euch, tretet in Kontakt und lasst uns gemeinsam die Zukunft der Versicherungs- und Finanzwirtschaft gestalten.